Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ja, liebe Gemeinde, herzlich willkommen. Einen wunderschönen Sommermorgen wünsche ich euch. Ich habe das Vorrecht, heute predigen zu dürfen und ich möchte euch mit euch ein bisschen über das Thema spannender Glaube nachdenken und direkt einsteigen mal mit dem etwas längeren Bibeltext, um den es heute gehen soll, nämlich aus Hebräer 11, ab Vers 17. Ich hoffe, das kommt gleich auch hier vorne für alle, die keine Bibel mit haben. Genau, aus der Elberfelder Übersetzung. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten auferwecken könne, von woher er ihn auch aus dem Gleichnis empfing. Durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israels und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war, und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Jetzt ein kleiner Sprung zu Vers 29. Durch Glauben gingen sie, die Israeliten, durch das Rote Meer wie über trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Durch Glauben kam Rahab die Hure nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Wow, was für ein Text, da steckt ganz schön viel Power drin und wir kommen gerade von Pfingsten. Ich habe gehört, ich war zwar letzte Woche nicht da, aber ich habe mir sagen lassen, ihr habt das letzte Woche sehr anschaulich illustriert bekommen von Andreas, die Kraft und die Sichtbarkeit und die Spürbarkeit von Pfingsten. Und Pfingsten ist wirklich ein Fest der Kraft. Die Jünger werden ausgerüstet mit Gottes Geist und in der Gemeinde geht es so richtig vorwärts. Vorher haben sie da zusammengesessen und gebetet und gewartet, dass die Verheißung in Erfüllung geht und jetzt geht es richtig vorwärts. Gottes Größe wird auf einmal spürbar und sichtbar durch verschiedene Zeichen und auf einen Schlag kommen 3000 Leute oder wahrscheinlich sogar noch mehr als 3000 Leute zum Glauben. Ich schätze mal, da war richtig euphorische Stimmung bei den Christen und es war wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes eine ziemlich spannende Zeit. Und auch der Text hier aus Hebräer, der steckt voll von solchen Siegessituationen. Geschichten aus dem Alten Testament, wo ja, einfache und man oft auch kleine Menschen, sage ich mal, sich hingestellt haben und im Glauben und im Vertrauen auf Gott unfassbare Dinge gewagt haben, Siege errungen haben, das Volk Israel befreit haben, Israel aus Ägypten rausgeführt haben. Ich denke, einige der Geschichten werdet ihr kennen. Und das sind so richtig die Geschichten, da könnte man eigentlich auch jede Menge Filme draus drehen. Das ist so die typische Heldengeschichte. Eigentlich ist alles hoffnungslos, das Land liegt am Boden und keiner weiß, wie es weitergehen kann. Und dann kommt einer oder vielleicht auch eine kleine Gruppe von Leuten, die eigentlich überhaupt keine Chance haben, aber die stellen sich hin und sagen, wir ändern jetzt was. Und wir vertrauen auf uns oder in den Geschichten im Alten Testament, wir vertrauen auf Gott. Wir vertrauen darauf, dass Gott nicht möchte, dass die Situation gerade so bleibt, wie sie ist. Und deshalb stellen wir uns hin, auch wenn es total hoffnungslos erscheint. Und ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, wenn ihr so einen Text lest, ich schätze auch irgendwie dem Schreiber des Hebräerbriefs ging es so, wo er sagt, und was soll ich noch sagen? Ich könnte euch noch tausend solcher Geschichten erzählen. Aber eigentlich würde ich am liebsten jetzt in den Lobpreis übergehen. Ich würde am liebsten direkt Jari und Max sagen, kommt nach oben, lasst uns einfach die nächste Stunde in diesem Gefühl quasi im Blick auf solche Geschichten, lasst uns einfach Gott loben und Gottes Kraft und Herrlichkeit preisen. Aber ich muss euch gestehen, ich habe euch ein bisschen was unterschlagen. Ich habe nämlich den Text abgebrochen, und zwar nicht nur irgendwie bei einem Vers abgebrochen, sondern sogar mitten im Satz abgebrochen. Der Vers 35 geht nämlich weiter mit: Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Vergeißelung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Das ist ein ganz schöner Hammer. Wie passt das in diesen Text rein? Wie kann ich in einem Atemzug solche Gegensätze, so eine Spannung aufbauen? Jedes Mal, wenn ich Hebräer 11 lese, geht es mir so, dass ich eigentlich diese Verse am liebsten rausstreichen würde aus diesem Abschnitt. Ich würde da am liebsten einfach drüber springen und direkt irgendwo bei Hebräer 12 weitermachen, weil es einfach so eine unfassbare Spannung für mich aufspannt zwischen, gerade noch sind Tote auferstanden, Befreiung, Eroberung, und auf einmal ist hier von Bedrängnis, von Mangelleiden, ausgestoßen sein und Verfolgung die Rede. Und bei dem Ganzen sieht es so aus, oder ich frage mich, wie kann es sein, dass Gott in beidem drin steckt? Ist er bei dem einen am Handeln und schaut bei dem anderen einfach irgendwie nur tatenlos zu? Und mir stellt sich die Frage, was mache ich aus dieser Spannung? Was machst du aus dieser Spannung, wenn du den Text liest? Ich habe euch dazu mal ein Bild mitgebracht. Wer kann mir sagen, wenn es nicht vielleicht sogar schon, nee, steht noch nicht drüber, wer kann mir sagen, was das ist? Ja, eine Slackline. Okay, genau. Und was macht man da so? Also man kann es auf dem Bild schon so ein bisschen sehen, aber drüber gehen. Ja, genau, das klappt noch nicht so ganz hier auf dem Foto. Genau, also das ist eine Slackline, also eigentlich nur der Gurt, den man da unten sehen kann auf dem Bild. Ist im Prinzip für alle, die dieses englische Wort, denen das nicht so viel sagt, eigentlich ist es ein Spanngurt, den man einfach zwischen zwei Bäumen aufspannt. Ich würde es euch auch gerne, sehr gerne, eigentlich hätte ich euch das live gezeigt, da müssten wir aber alle rausgehen und draußen Gottesdienst machen. Würde bei dem Wetter heute sogar gehen. Und was man machen kann, ist, man balanciert einfach darüber. Das ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht manchmal aussieht. Und wenn man richtig gut ist, dann kann man vielleicht sogar noch irgendwelche Kunststücke machen, wie ein Salto oder ein Handstand oder irgendwelche anderen abgefahrenen Sachen. Okay, aber was hat jetzt die Slackline mit dem Text aus Hebräer 11 zu tun? Vielleicht geht es dir genauso wie mir mit dem heutigen Text, dass diese Geschichten aus dem ersten Teil, die Geschichten aus dem Alten Testament, die Geschichten sind, mit denen du aufgewachsen bist. David gegen Goliath, Daniel in der Löwengrube, all diese Geschichten, das sind so die typischen Sonntagsschulgeschichten. Und das ist auch richtig gut so. Ich bin froh, dass ich in einer christlichen Familie aufwachsen durfte und dass ich mit solchen Geschichten groß werden durfte. Und die Geschichten prägen natürlich auch mein Bild von Gott und mein Bild von Glauben. Und da prägt sich dann doch irgendwie so ein Bild von Gott als dem Gewinnergott ein. Und wenn ich dann diesen Text in Hebräer 11 lese und diesen Kontrast darin sehe, dann frage ich mich, okay, wo sind diese ganzen Gewinnergeschichten? Wo sind diese ganzen Siegesgeschichten, wo Gott die Befreiung schenkt? Und dann lebe ich mein Leben weiter und mache auch in meinem persönlichen Leben, in meinem Glaubensleben, Erfahrungen, die mein Gewinnergottbild in Frage stellen. Da frage ich mich vielleicht auf einmal sogar, ob Gott überhaupt noch gut ist. Wie kann Gott in meinem Leben oder auch in dem Leben von anderen Menschen in meinem Umfeld gewisse Dinge zulassen und trotzdem noch gut sein? Wie kann er gnädig sein bei all dem? Und es können ganz verschiedene Sachen sein. Vielleicht ist es das Erleben des eigenen Versagens, dass man selber merkt, ich schaffe es einfach nicht. Ich komme an meine Grenzen und ich halte es nicht mehr aus. Oder unerhörte Gebete, trotz Vertrauen in Gottes Kraft, dass Gott nicht handelt, obwohl wir mit allem, ja, mit all unserem Vertrauen, mit all unserem Glauben zu ihm gegangen sind. Oder auch äußere Umstände wie Krankheit von mir selber oder auch von Menschen in meinem Umfeld oder auch Tod. Und solche Erfahrungen konfrontieren unseren Glauben und stellen unser Gottesbild in Frage. Und am Ende des Tages steht immer die Frage, kann ich Gott eigentlich wirklich noch vertrauen? Ist Gott wirklich gut? Und dann fühlt sich, glaube ich, manchmal so an wie bei so einer Slackline, die Stück für Stück gespannt wird. Dann nimmt man diesen Spanngurt zwischen den zwei Bäumen und Ratsche für Ratsche wird das Ding fester gespannt. Und so fühlen wir uns vielleicht auch manchmal gespannt zwischen unseren Erwartungen an Gott und unserer Erfahrung, wie Gott in unserem Leben handelt oder eben auch nicht handelt. Und wie bei so einer Slackline fühlt es sich vielleicht auch so an, als würde auf einmal der Boden unter unseren Füßen ziemlich wackelig werden. Auf einmal stehen wir nicht mehr auf dem festen Boden mit beiden Füßen, sondern vielleicht stehen wir auf so einem wackeligen Spanngurt. Und das sichere Fundament unseres Glaubens und unseres Gottesbildes scheint auf einmal in Frage gestellt. Und wie reagierst du dann, wenn dein Glaube unter Spannung steht? Vielleicht machst du das so ähnlich wie ich das sehr oft mache, indem du versuchst, dich biblisch und theologisch fundiert mit deinen Erfahrungen und deinen Erwartungen an Gott auseinanderzusetzen und du versuchst, in der Bibel zu lesen und rauszufinden, warum handelt Gott jetzt so und wie kann es sein, also wie schaffe ich es jetzt so zu handeln, dass ich weiß, dass Gott das gut findet? Und wie kriege ich es hin, diese Spannung quasi aufzulösen, diesen Kontrast aufzulösen, der sich da mir in den Weg stellt? Und in meinem Leben, glaube ich, war das der Versuch und manchmal mache ich das, denke ich, immer noch, Gott seine Ecken und Kanten zu nehmen. Und all das, was mich irritiert und was ich nicht so einfach rational verstehen kann, irgendwie wegzufeilen. Ich versuche mir irgendwie ein Gottesbild zurechtzuschustern, in dem diese Spannung nicht mehr existiert. Ich versuche eigentlich, Gott zu zähmen. Vielleicht reagierst du aber auch anders. Vielleicht reagierst du eher resigniert. Du hast echt große Hoffnungen und Erwartungen in Gott gesetzt. Hast ihm dein ganzes Vertrauen hingelegt und jetzt bist du bitter enttäuscht davon, dass Gott nicht so handelt, wie du es erwartet hast. Und weil das wehtut und weil das schmerzt, beginnst du deine Erwartungen zu zähmen, statt Gott zu zähmen. Wer nichts erwartet, der kann auch nicht enttäuscht werden. Vielleicht ist aber auch noch eine andere Reaktion, nämlich das tiefe Gefühl, dass du einfach unzulänglich bist. Wenn es nicht an Gott liegen kann, weil Gott gut ist und weil Gott heilig ist und weil Gott alles richtig macht, dann musst du ja der Grund dafür sein, dass die Sachen gerade nicht so laufen, wie sie eigentlich laufen sollten. Vielleicht denke ich mir dann, habe ich ja nicht genug geglaubt, vielleicht habe ich nicht genug gebetet, vielleicht habe ich nicht genug in der Bibel gelesen und fange an, in Selbstzweifeln und Schuldgefühlen zu versinken, weil ich denke, Gott kann einfach mit mir und meinem Glauben nichts Großes anfangen. Und ich denke, all solche Reaktionen sind absolut menschlich und natürlich und nachvollziehbar. Und wir finden diese Reaktionen genauso auch in der Bibel wieder. Da sind Menschen, die Gott angeklagt haben, die sich zurückgezogen haben von Gott, die einfach nichts mehr wissen wollten, wie Elia, der einfach wegläuft und sagt, Gott, du kannst mich nicht mehr gebrauchen, ich lege mich jetzt irgendwo hin und ich möchte am liebsten sterben. Und ich muss sagen, wenn ich manche Erfahrungen in meinem Leben oder auch wenn ich mich umschaue und noch mehr vielleicht in das Leben anderer Menschen reingucke, dann denke ich mir, Gott macht es uns manchmal auch wirklich nicht leicht, ihm zu vertrauen und ihn zu verstehen. Warum reagiert er auf Gebet scheinbar so unterschiedlich? Und warum gibt es Menschen in meinem Freundeskreis, die haben schon echt, echt viel von Gott gehört und eigentlich alles gehört, was sie wissen müssten, um sich für Gott zu entscheiden und trotzdem sind sie Gott noch nicht persönlich begegnet. Trotzdem fehlt dieser letzte Schritt. Und auch in der Bibel, wie in diesem Text, spannt Gott manchmal so enorme Kontraste und Spannungen auf, die ich nicht einfach wegdiskutieren und wegrationalisieren kann mit meinem Verstand und mit Theologie. Und ich frage mich, wieso sieht es so aus, als ob Gott manchmal so unberechenbar ist? Und dann habe ich darüber nachgedacht ein bisschen und dann kam mir ein Satz von meiner Frau in den Kopf, den sie immer mal wieder gerne sagt. Stellt euch vor, zum Beispiel, wir sitzen beim Frühstück und meine Frau nimmt sich gerade ein Brot und ich denke, ich weiß, meine Frau isst gerne Marmelade und dann Joghurt drüber auf ihr Brot. Und ich nehme schon mal die Marmelade und reiche sie ihr rüber und dann sagt sie, nee, heute nehme ich Wurst oder so. Und das sagt sie, dann sagt sie nicht nur, nee, heute nehme ich Wurst, sondern dann sagt sie noch hinterher, immer schön unberechenbar bleiben und zwinkert mir zu. Und worum es meiner Frau, glaube ich zumindest meistens, nicht geht, ist mich zu ärgern, sondern nicht auf eine bestimmte Sache oder auf ein bestimmtes Verhalten reduziert zu werden. Nicht so, dass ich sozusagen in meinem Kopf nicht zu dem Punkt kommen kann, ich weiß, meine Frau nimmt sich ein Brot, dass sie immer danach Marmelade essen möchte. Und ich denke, eine lebendige Beziehung, ob zwischen Menschen oder zwischen Menschen und Gott, die braucht ein Stück von dieser Unberechenbarkeit, zumindest in manchen Dingen. Wir sind jetzt noch nicht so besonders lange verheiratet, eigentlich noch nicht mal ein Jahr, aber ich glaube, dass auch die älteren Ehepaare, die vielleicht schon 30, 40 oder 50 Jahre verheiratet sind, nicht in jeder Situation das Verhalten ihres Partners vorhersagen können. Oder liege ich da falsch? Nicht? Ja, dann bin ich ja beruhigt. Sonst wäre mein ganzer Punkt jetzt kaputt gegangen. Ich denke, das wäre auch ziemlich langweilig. Ich meine, wenn ich wirklich nach 30 Jahren meinen Partner so gut kenne, dann könnte ich ja nach dem Aufstehen quasi der ganze Tag wäre eigentlich, es würde nichts mehr passieren, weil in jedem Moment weiß ich ja schon, wie der andere dann reagiert, wenn ich dies oder jenes mache. Und alles wäre ziemlich vorhersehbar. Und ich glaube, dass Gott da in gewisser Weise ein bisschen ähnlich mit uns unterwegs ist. Ich glaube, Gott wehrt sich sehr vehement dagegen, dass wir ihn in eine bestimmte Form pressen. Theologie und theologische Gedanken über Gott sind richtig und die sind gut und die sind auch wichtig. Wir dürfen intellektuell forschen und Gottes Handeln betrachten und wir dürfen uns das Leben von den Christen in der Bibel oder auch von Christen der letzten Jahrhunderte anschauen und von ihren Fehlern lernen, von ihren Erfolgen lernen und über Gottes Wesen Dinge lernen. Aber ich bin sehr fest davon überzeugt, dass Gott sich immer dagegen sträuben wird, dass wir unsere Theologie im wahrsten Sinne des Wortes in ein Bild gießen und dass wir dann anfangen, dieses selbstgebaute Gottesbild anzubeten, anstatt ihn, den lebendigen Gott, in einer lebendigen Beziehung zu suchen. Und deshalb glaube ich, dass solche Spannungen und Kontraste in unserem Glauben so anstrengend die sind und so sehr die auch wehtun, etwas Lebendiges haben und vielleicht sogar was Lebensnotwendiges haben. Dass lebendige Beziehung ohne diese Spannungen nicht möglich ist. Ohne Enttäuschung, ohne Unsicherheit müssten wir Gott ja eigentlich nie fragen, was er denn eigentlich gerade über uns denkt oder über unser Leben. Dann wäre unser Glaube sowas Mechanisches. Ja, es wäre einfach nur noch der Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Ich tue das, Gott tut das, ich tue das, Gott tut das. Und das ganze Leben aus dieser Beziehung wäre raus, weil es nur noch darum geht, wenn A, dann B. Und trotzdem ist das wirklich, wirklich schmerzhaft und anstrengend, diese Spannung auszuhalten. Und trotzdem werden wir vielleicht manchmal das Gefühl nicht los, dass Gott scheinbar willkürlich mit uns handelt und mal so handelt und mal so handelt oder mal so redet oder nicht redet. Und in dem Text in Hebräer steckt eine Erkenntnis drin, die mir persönlich sehr, sehr dabei hilft, mit dieser Spannung umzugehen und auch mit der Anstrengung und auch dem Schmerz und der Enttäuschung, die manchmal da drin steckt, dass Gott ja ein Stück weit unberechenbar mit uns umgeht. Und das ist die tröstliche und die unglaubliche Erkenntnis, dass Gott sich selbst in Jesus dieser Spannung ausgesetzt hat. Jesus selbst hat die Spannung bis aufs Äußerste erlebt, Gott zu sein und gleichzeitig Mensch zu sein. Jesus selbst hat die Spannung aufs Äußerste erlebt, am Kreuz zu hängen und vorher andere Menschen geheilt zu haben, selber zu sterben, obwohl er andere Menschen geheilt hat oder sogar von den Toten auferweckt hat. Es gibt niemand, der diese Spannung so enorm und so deutlich und so unfassbar ausgehalten hat wie Jesus und damit Gott selbst. Zu einmal das Bild dazu zeigen. Und in all unseren Fragen und Unsicherheiten und so sehr es uns vielleicht manchmal auch vorkommt, als wäre das so ein bisschen, als wäre Gott manchmal beliebig mit uns unterwegs, dürfen wir eine Sache ganz sicher wissen, auf die hat sich Gott im wahrsten Sinne des Wortes festnageln lassen, nämlich, dass er uns liebt. Darauf hat er sich am Kreuz im wahrsten Sinne des Wortes festnageln lassen und das ist nicht was, wo er mal so und mal so unterwegs ist. Und darauf dürfen wir, ja, wie auf diesem Bild stehen, wie auf diesem Seil, dass Jesus quasi gewissermaßen selber gespannt hat. Er hat die Spannung ausgehalten zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott sein und Mensch, um uns seine Liebe zu zeigen und zu offenbaren. Gott verliert sich nicht einfach als transzendentes Wesen, als irgendwie so ein ominöses Etwas in der Beliebigkeit und Willkürlichkeit, sondern Gott wird in Jesus Mensch, hält diese Spannung aus und spannt den Bogen zwischen Himmel und Erde, zwischen uns Menschen und ihm, weil er uns liebt. Und er steht nicht einfach nur in unserem Schmerz, in unseren Enttäuschungen, in unserem Leben steht er nicht einfach nur beobachtend daneben. Er steht nicht einfach nur teilnahmslos daneben und schaut sich an, was wir so tun, wie vielleicht das manchmal ein Trainer beim Training machen würde, der seine Spieler beobachtet, sondern Gott ist mittendrin in unserer Spannung und er selber leidet mit unter dieser Spannung. Und deshalb dürfen wir weiterlesen in Hebräer 12, ab Vers 1b. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer in einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf so einer Slackline gestanden hat, wer das schon mal ausprobiert hat. Aber ich denke, alle, die das schon mal versucht haben, werden wahrscheinlich ziemlich als erstes einen Tipp bekommen haben. Und der Tipp lautet, dass man, wenn man auf so eine Slackline drauf geht, meistens erstmal so mit einem Fuß, dass man nicht anfängt, auf seine Füße zu gucken. Weil wenn ich auf meine Füße gucke, dann stelle ich mich auf das Seil drauf und dann fängt das auf einmal so ein bisschen an zu zappeln. Und meine Augen sehen, oh, das Seil geht hin und her. Und sagt meinen Muskeln, okay, du musst jetzt immer dagegen arbeiten, du musst immer dagegen arbeiten. Aber die Muskeln sind zu langsam. Das Einzige, was ich mache, wenn ich auf meine Füße gucke und versuche, das auszugleichen, ist, dass das Seil total anfängt zu zappeln, so lange, bis ich irgendwann runterfalle, weil meine Muskeln das nicht mehr schaffen und das einfach viel zu schnell wird. Und deshalb ist der erste Trick eigentlich, den man immer den Leuten mitgibt, wenn sie anfangen, versuchen mal auf so einer Slackline zu stehen, dass sie sich irgendwo einen Fixpunkt suchen sollen, weiter vorne und nicht auf ihre Füße gucken sollen. Weil wenn man, sobald man anfängt, einen Fixpunkt zu haben, der nicht auf den Füßen ist, übernimmt nämlich der Gleichgewichtssinn, die Lenkung von den Muskeln und der ist dann ein bisschen entspannter unterwegs als unsere Augen. Und erst dann schafft man es wirklich gut, das Seil auch ruhig zu halten und darauf stehen zu bleiben. Und ich glaube, das ist echt eine gute Erinnerung, wie wir das auch im Glauben oder die wir auch auf den Glauben übertragen können, dass wir ganz besonders in den spannenden Zeiten, in den unsicheren Zeiten, wo es wackelig wird und wo unser Gottesbild in Frage gestellt wird, unseren Blick nach vorne richten dürfen, auf Jesus, weg von uns, weg von unseren Problemen, von unseren Sorgen, und hin nach vorne zu dem, der uns vorangegangen ist und der auch vor uns genau diese Spannung schon ausgehalten hat. Und das ist wirklich was, was ich mir wünsche und was ich jedem, der heute hier ist, wünsche, dass unser Glaube ein ganz, ganz starkes Trotzdem bekommt. Obwohl ich nicht alles verstehe, obwohl ich Gottes Nähe nicht immer spüre und obwohl mein Glaube vielleicht immer wieder enttäuscht wird, meine Gebete nicht erhört werden, meine Erfahrungen und meine Erwartungen nicht zusammenpassen, trotzdem werde ich Gott vertrauen. Und Gott kann damit umgehen, wenn wir uns bei ihm beschweren, wenn wir ihn anklagen, wenn wir ihm ins Gesicht sagen, dass wir Dinge nicht verstehen. Aber an dem Punkt, wo wir sagen, Gott, ich vertraue dir nicht mehr, an dem Punkt kann Gott auch nichts mehr tun. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir ein ganz starkes Trotzdem in unserem Glauben bekommen, gerade dann, wenn viele Spannungen und Unsicherheiten da sind. Und trotzdem möchte ich meine Erwartungen nicht zähmen, dass Gott handeln kann, und ich möchte auch meinen Gott nicht zähmen, dass er ja irgendwie nur noch in meine Hosentasche passt und ich ihn ganz entspannt mitnehmen kann, sondern ich möchte mutig weiter voran balancieren auf diesem Seil und den Weg nach vorne gehen. Und ich möchte die Predigt schließen mit einem Zitat von Martin Schleske, wo das auch nochmal drin ausgedrückt ist. Und er sagt: Ich fühle mich weder bei denen zu Hause, deren Bekenntnis darin besteht, dass sie suchen, noch bei denen, die sagen, dass sie Gott gefunden haben und darum ihre Suche beendet haben. Ich suche nicht nach Gott, ich suche mit Gott. Das ist etwas anderes. Wir irren nicht suchend umher, sondern werden aufgesucht. Dieser Weg lebt von der Sehnsucht danach, dass das, wovon wir leben, sich uns zu erkennen gibt. Amen.